Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute geht es mal wieder um SARS-CoV-2, dieses Mal um Mutanten- und Vollgenomsequenzierungen. Und dazu begrüße ich den Internisten und Labormediziner Professor Jan Kramer am Telefon, den stellvertretenden Vorsitzenden der akkreditierten Labore in der Medizin Alm e.V. Hallo, Herr Professor Kramer.
Lieber Herr Gerloff, ich grüße Sie.
Herr Professor Kramer, mit der Coronavirus-Surveillance-Verordnung, schweres Wort, hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Labore in die Pflicht genommen, mehr Vollgenomanalysen der positiven SARS-CoV-2-Proben zu machen. Damit will er einen besseren Überblick über das epidemiologische Geschehen bei den Virusvarianten bekommen. Bisher sind diese Analysen ja vor allem an Universitätskliniken und vor allem im Konsiliarlabor an der Charité gemacht worden. Sind die medizinischen Fachlabore für diese neue Aufgabe bereit?
Das ist in dem Sinne keine neue Aufgabe. Wir sind bereit. Es ist so, dass in Deutschland ja bisher in Bezug auf den Coronavirus die Sequenzierung im Konsiliarlabor durchgeführt wurde und in einigen Universitäten. Und jetzt diese Verordnung eben dafür sorgt, dass wir aus den niedergelassenen Facharztlaboren entsprechend unterstützend tätig werden können. Und das begrüßen wir. Und wir sind entsprechend jetzt auch auf dem Weg, das so vorzubereiten, dass wir diese Unterstützung leisten können.
Und wie viele Labore sind dazu überhaupt schon in der Lage?
Die Methode der Sequenzierung ist in vielen bereits im Einsatz für andere Erreger, auch natürlich im Fachgebiet der medizinischen Humangenetik. Und insofern sind Geräte und Erfahrungen hier vorhanden. Das heißt, wir setzen ja nicht bei Null auf, sondern es besteht dort eine entsprechende Expertise. Das sind jetzt für das Coronavirus SARS-CoV-2 nach der Anfrage, der uns erreichte, innerhalb von 14 Tagen 25 Labore, die diese spezielle Diagnostik, die Sequenzierung, die Vollgenomsequenzierung durchführen werden.
Also so ein bisschen mehr als jedes 10. Labor.
Ja, so in etwa.
Wie ist es mit Laboren, die keine Sequenzierung machen können? Die können ja Proben einsenden. Geht das dann eigentlich wie bisher nur ans Konsiliarlabor nach Berlin oder geht das jetzt auch an andere Labore?
Das obliegt der Auswahl durch das medizinische Labor. Das ist in der Rechtsverordnung nicht festgelegt und das ist auch ganz gut so, denn so wird sich das bundesweit auf die entsprechenden Speziallabore verteilen. Das heißt, die Übermittlung der entsprechenden Proben zur Sequenzierung, zur Vollgenomsequenzierung sowie der Auftrag wird dann an das Speziallabor wahrscheinlich in der Region eben übermittelt. Viele Labore in Deutschland sind ja auch bereits in der Routine-Patientenversorgung exzellent miteinander vernetzt und arbeiten sehr eng miteinander und zusammen, sodass diese Wege der Übermittlung der Probe in ein Speziallabor sehr gut etabliert ist durch ein Netzwerk der Probenlogistik.
Mussten Sie jetzt eigentlich dafür neue Gerätschaften anschaffen? Vielleicht brauchen Sie vielleicht auch neue Materialien für die Analysen? Und dann als Folgefrage dann gleich, ist diese Vollgenomsequenzierung für die Labore, die das jetzt schon machen können, eigentlich wirtschaftlich attraktiv?
Es ist ja so, dass wirklich jetzt innerhalb weniger Tage, wenige Wochen hier diese Vollgenomsequenzierung geleistet werden soll. Das heißt, wir können ja nur aufsetzen auf bestehenden Gerätesystemen. Für die Zukunft wird es sicherlich weitere Investitionen auch in Gerätesystemen geben, wenn denn diese Untersuchungen über den Herbst hinaus fortgesetzt werden sollen. Aber aktuell führen wir das auf bestehenden Gerätesystemen durch. Natürlich benötigen wir entsprechende spezielle Verbrauchsmaterialien, spezielle Reagenzien jetzt im Hinblick auf den Erreger SARS-CoV-2. Das musste bestellt werden. Das erklärt dann auch eben, dass es eben mal 2 oder vielleicht 3 Wochen dauert. Dazu kommt dann ja, dass wir anhand von Positiv-RNA-Proben auch eine Etablierung dieser Methodik speziell auf den Erreger vornehmen müssen, sodass wir wirklich mit Hochdruck diese 2 bis 3 Wochen jetzt genutzt haben und entsprechend am Start sind. Es ist ja nicht nur die Methode auf dem Gerät und die Verbrauchsmaterialien, die hier ganz wichtig sind, sondern wir haben ja wirklich hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Expertise haben, diese Vollgenomsequenzierung durchzuführen. Und natürlich müssen wir das aber jetzt als Extraarbeit sehen. Also das muss entsprechend den Mitarbeitern auch vergütet werden. Ja. Daneben haben wir das Thema der Bioinformatik. Das ist auch ein großer Kostenblock. Insofern ist das hier sicherlich nicht ein Antreten der medizinischen Facharztlabore, um daraus zu profitieren, dass wir diese Genomsequenzierung durchführen, sondern ausdrücklich eine Unterstützungsleistung im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung.
Aber draufzahlen tun Sie wahrscheinlich nicht dann dabei, oder doch?
Ja, lieber Herr Gerloff, das ist die Frage, die sich erst am Ende klärt.
Ah ja.
Die aktuelle Vergütung, die dürfte aber so sein, dass wenn wir entsprechend die Probenmengen sammeln, um eben entsprechend die Reagenzienblöcke voll zu bekommen, dass wir dann nicht zu viel Reagenz einfach nachher verwerfen müssen, dass wir dann tatsächlich auch kostendeckend durch diese Situation kommen.
Ah ja. Herr Professor Kramer, warum hat Deutschland eigentlich später mit der Sequenzierung angefangen, also jedenfalls mit der Sequenzierung von SARS-CoV-2, als andere Länder?
Das ist, glaube ich, nicht richtig, die Aussage. Es ist, denke ich, die Frage der Menge, die jetzt hier sequenziert wurde.
Ja, okay.
Es ist ja tatsächlich so, dass seit Beginn der Pandemie bei entsprechend auffälligen Ausbruchssituationen auch die medizinischen Labore entsprechend der bisherigen Vorgaben bei uns im öffentlichen Gesundheitsdienst dann aus dem niedergelassenen Privatlabor weitergeleitet haben an das nationale Konsiliarlabor. Und da sind ja auch schon viele Genome in Deutschland sequenziert worden. Das heißt also, das läuft seit Beginn der Pandemie. Ja. Die Menge der Sequenzierung, auf die jetzt ausgeweitet werden soll, über eben Universitätslabore und das Konsiliarlabor hinaus, das geht sicherlich nur mit Unterstützung der niedergelassenen Facharztlabore und dazu sind wir jetzt gerne bereit. Aber das ist im Prinzip eine Organisationsfrage, die jetzt hier in Deutschland angepackt wird und auch innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen eben umgesetzt wird.
Es heißt ja immer, die Briten seien die Meister im Sequenzieren. Auch Virologen in Deutschland kritisieren die fehlende Infrastruktur, vielleicht aber auch die fehlende politische Neigung, diese Sequenzierung dann auch anzufordern. Haben wir Deutschen etwa keine ausgeprägte Sequenzierkultur, um das jetzt mal salopp zu formulieren?
Ja, wir haben sicherlich aber immerhin eine gute Kultur, ne? Aber ich will jetzt auch keine Länder hier miteinander vergleichen. Man muss vielleicht mal sagen, es gibt auch in Deutschland exzellente Forschungsverbünde, die sich mit Sequenzierung beschäftigen bei verschiedenen medizinischen Fragestellungen. Und in der Tat ist es so, dass jetzt ausgerechnet eben in Großbritannien es einen Forschungsverbund gab, der eben auch diese Sequenzierung der Erregerdiagnostik in den Mittelpunkt hatte. Insofern ist da schon ein Netzwerk vorhanden, auf dem aufgesetzt werden konnte. Aber Deutschland hinkt da keinesfalls hinterher. Also wir sind hier in den Universitätslaboren und auch in den Facharztlaboren im niedergelassenen Bereich sehr gut ausgestattet und können da durchaus im internationalen Vergleich mehr als mithalten.
Ja, das ist, geht ja jetzt auch dann richtig in die Menge, ne? Laut Verordnung sollen bis zu 5% der positiven Proben sequenziert werden. Das sind dann ja, sagen wir mal, bei 100.000 positiven Proben, 5.000 Proben in der Woche. Wie erfolgt da eigentlich die Auswahl der Stichprobe? Das RKI hat da ja gewisse Vorgaben schon auch gemacht.
Die Vorgabe jetzt vom RKI, die ist tatsächlich ja relativ frisch. Da freuen wir uns auch sehr, dass wir da Unterstützung nochmal erhalten haben. Jetzt am 22. Januar ist das eben festgelegt worden, auch auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts nachzulesen, dass eben die Auswahl der Proben zufällig sein soll. Das heißt, es soll sich um repräsentative Stichproben über die Fläche von Deutschland handeln. Und daneben soll weiterhin, wie seit Ausbruch der Pandemie, natürlich ganz besonderer Augenmerk auch draufgelegt werden, wie ist die epidemiologische Entwicklung, gibt es einen labordiagnostischen Verdacht auf so ein Vorliegen einer neuen Variante. Das äußert sich dann im Wesentlichen dadurch, dass man feststellt, es gibt Auffälligkeiten in der normalen PCR-Untersuchung, dass zum Beispiel dort die Ergebnisse plötzlich nicht ganz erklärlich sind. Es kann auch klinisch sich äußern, dass man in einer Ausbruchssituation eine ungewöhnliche Situation vorfindet, sei es jetzt ein Superspreading oder dass es Impfdurchbrüche gibt oder dass es unerwartete Krankheitsverläufe gibt, dass sie plötzlich sehen, in einer Familie gibt es ungewöhnlich viele Infizierte. Ja, also als ein Beispiel, normalerweise gab es dann einen Infizierten in der Familie oder vielleicht zwei. Ja. Und wenn Sie jetzt plötzlich in einer Familie alle betroffen haben, dann ist das ein ungewöhnlicher Infektionsverlauf. Da haben wir dann schon immer gescreent. Daneben kommt natürlich, wenn Sie eine Reiseanamnese haben, auch das ist dann unter besonderer Beobachtung und die Indikation tatsächlich dann nicht zufällig auszuwählen, sondern gezielt auch die Vollgenom-Sequenzierung dann zu veranlassen.
Diese Daten liegen dann auch in den Laboren vor von den entsprechenden Fällen?
Ja, wir haben ja sehr engen Austausch in den medizinischen Laboren mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Das heißt auch heute, wenn es eine Ausbruchssituation beispielsweise in einem Pflegeheim gibt, dann stehen wir hier 1:1 im täglichen telefonischen Austausch, werden informiert und es wird abgestimmt dann mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst. Soll hier eine Sequenzierung durchgeführt werden, ja oder nein? Das heißt, das ist jetzt kein neuer Weg, diese Abstimmung, die hat es schon immer gegeben.
Was passiert eigentlich bei so einer Vollgenomanalyse? Es dauert ja gleich mehrere Tage, bis das Ergebnis bei einer untersuchten Probe dann vorliegt. Können Sie das den Nicht-Laborärzten und Genetikern unter unseren Hörern mal erläutern?
Ich habe tatsächlich jetzt letztes Wochenende mit meiner Tochter darüber gesprochen, die sich sehr für Biologie interessiert. Und ich habe da gemerkt, da muss man eine Menge Fachbegriffe wissen und erklären, um wirklich die Vollgenomsequenzierung zu erklären. Aber vielleicht kann ich es ganz einfach halten. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie haben einen 1000-seitigen Roman vor sich liegen, dann geht es bei der Vollgenomsequenzierung wirklich darum, vom ersten Buchstaben bis zum letzten Buchstaben dieses Romans jeden zu identifizieren und festzuhalten. Mhm. Und damit ist es aber nicht genug getan, sondern Sie vergleichen jetzt diesen Millionen von Buchstaben mit den Buchstaben in vielen tausend anderen Büchern, nämlich den bereits bekannten Genomen, die ja auch in den entsprechenden Datenbanken schon festgehalten sind. Ja. Daraus kann man dann ableiten, dass es eine riesige Aufgabe, vor allen Dingen im Bereich der Bioinformatik, diese Daten auszuwerten und entsprechend genau hinzugucken, wo haben wir denn Veränderung von welchen Buchstaben in diesem 1000-seitigen Roman vorliegen.
Mhm. Wahnsinn. Ja, gut, dann haben wir also tausende Corona-Genome, aber haben wir dann eigentlich auch schon die Verknüpfung zu den klinischen Verläufen?
Die klinischen Verläufe werden tatsächlich dann zu den gemeldeten Fällen zugeordnet. Und das wird verknüpft im Robert-Koch-Institut, sodass dort letztendlich die Gesamtüberblick über das Infektionsgeschehen auf diese Art und Weise entsteht.
Also die haben tatsächlich auch praktisch diesen Fallbezug immer noch dann vorliegen im RKI?
Ja, das wird ja von den einmal klinisch tätigen Kollegen gemeldet in Richtung der regionalen Gesundheitsämter und von den medizinischen Laboren. Und diese Daten werden dann entsprechend auf die Regionen auch ausgewertet. Das kann man auch sich sehr gut angucken, wenn man auf die Seite des Robert-Koch-Institutes geht und auf die Seite des Konsiliallabores. Dann kann man tatsächlich weltweit die Entwicklung der Virusmutation seit Beginn der Pandemie, also von Wuhan bis heute, sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich auch interessant und imponierend, was dort schon seit Beginn der Pandemie geleistet wurde. Mhm.
Professor Kramer, um sich gegen die neuen Virusvarianten, zum Beispiel die sogenannte britische, wappnen zu können, ist es ja wichtig, zunächst Klarheit darüber zu gewinnen, wo die Mutationen in Deutschland überhaupt vorkommen. Und wenn die Vollgenomsequenzierung einige Tage benötigt, dann hinkt man ja dem tatsächlichen Geschehen immer eine Woche hinterher ungefähr. Nun haben sich ja die Facharztlabore etwas anderes überlegt, wie man der britischen, der südafrikanischen und der brasilianischen Variante schneller auf die Spur kommen könnte. Können Sie erläutern, wie Sie da vorgehen?
Ja, das sind nicht allein die Facharztlabore, die sich das überlegt haben, sondern das ist ein enger Austausch, natürlich auch mit dem Nationalen Konsiliallabor und mit dem RKI. Ja. Und das wird im Übrigen auch im Ausland so gemacht, dass nicht alles vollgenomsequenziert wird, weil Sie haben vollkommen recht, lieber Herr Gerloff, es soll um Schnelligkeit gehen. Deswegen nutzen wir eine Screening-PCR. Wir fahnden also mittels einer gezielten Mutationsanalyse, mittels PCR, nach den bekannten Mutationen, die zu den entsprechenden Virusvarianten geführt haben, sei das nun eben B.1.1.7, das erst entdeckt wurde in Großbritannien, oder eben B.1.351 in Südafrika und so weiter. Und da sind ganz bekannte Mutationen eben im Genom des Virus. Beispielsweise, um mal eine zu nennen, ist das N501Y. Das ist eine Mutation, die dazu führt, dass wir in dem Spike-Protein, in der rezeptorbindenden Bereich dieses Proteins an der Oberfläche, dann Veränderungen haben, die dazu führen könnten, dass das Virus besser andockt an den menschlichen Epithelzellen im Atemwegstrakt und so besser aufgenommen werden kann. Also das ist dann auch der Grund letztendlich molekularbiologisch, dass wir davon ausgehen, dass eben diese Mutation auch dazu führt, dass es eine höhere Infektiosität des Erregers bedingt. Und diese Mutation finden Sie aber eben bei der sogenannten britischen Variante, bei der südafrikanischen und bei der brasilianischen Virusvariante, sodass man auch noch weitere Mutationen dann dazu nehmen muss. Aber in unserem Screening mittels PCR können wir eben über diese eine Mutation schon sagen, oha, hier handelt es sich um eine Virusvariante, die jetzt genauer angeschaut werden sollte. Wir schließen also an unsere erste PCR, wo wir sagen, ja oder nein zum SARS-CoV-2-Nachweis, eine zweite PCR an, wo wir genau nach dieser Mutation suchen und im Screening auch noch eine dritte PCR, wo wir eine weitere Mutation untersuchen, um ganz sicher dann schon mal den Hinweis zu haben. Es handelt sich um die britische Virusvariante B.1.1.7.
Also letztlich ist es eine Ergänzung zu der Vollgenomanalyse, beziehungsweise der Vollgenomanalyse vorgeschaltet, aber letztlich, um dann eine Vollerhebung mehr oder weniger zu haben, zumindest von den Laboren, die das machen können.
Es ist im Prinzip eine Ergänzung des RT-PCR-Nachweises, wie wir das bisher kennen, also der Aussage positiv oder negativ. Der Erreger ist nachgewiesen oder nicht nachgewiesen, haben wir jetzt bei positivem Fall dieser PCR eine weiteren PCR-Abfolge angeschlossen, die dann taggleich und sehr zeitnah eben herausbringt, ob wir es mit einer Virusvariante zu tun haben.
Mhm. Und wie viele Labore sind jetzt in der Lage, diese zusätzliche PCR-Testung dann zu machen?
Das sind alle Labore, die Realtime-PCR durchführen, also eine Menge an Laboren. Es muss aber natürlich die Frage gestellt werden, es darf hier ja jetzt keinen Mangel wieder an Reagenz und Verbrauchsmaterialien geben, sodass sich erstmal eine Gruppe zusammengetan hat, nämlich der großen Facharztlabore, die gesagt haben, wir führen das auf jeden Fall in unseren medizinischen Facharztlaboren jetzt durch. Das macht etwas über 60% aller positiven SARS-CoV-2-Nachweise in Deutschland aus. Daneben gibt es aber auch regionale Facharztlabore, die solche PCR-Screening-Untersuchungen bereits durchführen. Also wir gehen aktuell davon aus, dass wir auf diesem Wege im Laufe dieser Woche in etwa 75% aller SARS-CoV-2-positiven Proben dann entsprechend auf die Virusvarianten gescreent haben dürften.
Ah ja, das heißt, in der nächsten Woche kann man da einiges erwarten an Hinweisen, wie weit die britische Virusvariante tatsächlich in Deutschland verbreitet ist.
Richtig, denn wir melden natürlich diese Ergebnisse auch über den üblichen Meldeweg, das ist ja ganz wichtig, sodass entsprechend regional die Gesundheitsämter informiert werden und auch entsprechend die Daten dann wiederum beim RKI zusammengefasst werden können.
Herr Professor Kramer, vielleicht kommen wir zum Schluss so langsam, aber vorher noch mal eine allgemeinere Frage. Wir sind ja jetzt seit längerem auch im Lockdown und der ist ja dann noch mal verschärft worden, jetzt noch mal. Und bei Ihnen, also in den Laboren, da läuft das Versorgungsgeschehen über die Laborproben ja fast wie in einem Brennglas zusammen. Und bisher habe ich noch nicht so viel aus den Praxen direkt gehört, wie es da im Moment aussieht. Beobachten Sie, wie beim ersten Lockdown, einen deutlichen Rückgang der Einsendungen, abgesehen von PCR-Tests natürlich, oder sind die Praxen weiter voll im Einsatz, nicht nur in Sachen Corona? Haben Sie da schon einen Überblick?
Tatsächlich, Sie haben vollkommen recht, Herr Gerloff. Im ersten Lockdown hatten wir Rückgänge in den Laboren bis 75%.
Ja, das war ja gewaltig.
Schon, auch Sorgen um die Patientenversorgung gemacht. Jetzt im zweiten Lockdown liegen wir in etwa bei -10 bis -15%. Rückgang in den allgemeinen Laboranforderungen zu allen sonstigen Erkrankungen, die ja mindestens genauso wichtig in der Versorgung sind. Insofern, jeder, der wirklich hier ärztliche Versorgung benötigt, der sollte sich nicht scheuen, zum Arzt zu gehen. Das ist ganz wichtig, dass damit, also mit dem Lockdown ist nicht gemeint, dass es eine Einschränkung in der medizinischen Versorgung geben sollte. Sie haben übrigens eben gesagt, ja, bis auf die SARS-CoV-2-PCR und tatsächlich muss man sagen, auch jetzt 2021 sehen wir einen Rückgang in der Anforderungsmenge der PCR auf SARS-CoV-2. Wir hatten ein Maximum in der Woche vom 26.10. bis 1.11.2020. Da haben die Facharztlabore, die an der wöchentlichen Datenauswertung des ALM teilnehmen, in etwa 1,5 Millionen PCR-Untersuchungen pro Woche gemacht. Da hatten wir tatsächlich auch Sorge, weil die Testkapazität damit zu 100% ausgelastet war.
Ja, haben Sie ja laut aufgeschrien damals, ne?
Ja, genau. Da hatten wir einfach Sorge um die Versorgung. Das konnten wir aber zum Glück auch mit politischer Hilfe soweit steuern, dass keine Versorgungsprobleme aufgetreten sind. Aber die Testkapazität war 100% ausgelastet. Wir haben die Testkapazität seitdem weiter hochgefahren. Glücklicherweise sind inzwischen Hersteller auch wieder lieferfähig gewesen. Das heißt, es konnten neue Geräte angeschafft werden. Verbrauchsmaterial war wieder verfügbar. Mhm. Die Testkapazität jetzt in der nächsten Kalenderwoche ist 1,9 Millionen Teste. Jetzt ist es allerdings so, dass wir in der Kalenderwoche 18. bis 24.01. Tatsächlich nur 990.000 PCR-Anforderungen hatten. Also es hat sich quasi halbiert, die Anforderung der PCR-Untersuchung auf SARS-CoV-2.
Und die Entwicklung könnte ja dann auch weiter noch zurückgehen, falls tatsächlich der Trend zu weniger Infektionen anhält. Das weiß man ja noch nicht, aber wir hoffen ja irgendwann, dass es nicht mehr so viele Tests nötig sind.
Das hoffen wir alle. Ich will aber vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass diese Möglichkeit eben gegeben ist. Die PCR ist ja der Goldstandard und die sensitivste Methode. Das heißt, die Kapazitäten sind vollkommen ausreichend jetzt in Deutschland, um wirklich medizinische Untersuchungen durchzuführen, auch um Screening-Untersuchungen durchzuführen und damit ja auch gegenüber den Antigen-Schnelltesten, die ja jetzt auch verfügbar sind seit Herbst, wirklich eine nochmal deutlich bessere Sensitivität abzubilden. Das heißt also, wir unterstützen hier weiterhin sehr gerne in den medizinischen Facharztlaboren bei den verschiedensten Fragestellungen, um eben mit dieser sehr sensitiven Methode wirklich auch die bestmöglichen Ergebnisse liefern zu können.
Spannend. Herr Professor Kramer, Sie haben uns einen Einblick gegeben in die Welt der Mutanten, zum Glück nur der Virusmutanten, und der Genomsequenzierung. Ich für meinen Teil kann wirklich sagen, ich habe wirklich viel dazugelernt und ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg beim gezielten Screening auf die britische, brasilianische und auch auf die südafrikanischen Varianten und vielleicht auch auf noch viele andere. Wir wollen hoffen, dass es nicht zu viele gefährliche Varianten werden und ich wünsche Ihnen nicht zu viele positive Proben.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich uns allen und bleiben Sie gesund.
Alles Gute in den Norden nach Geesthacht.